worüber wir heute nachdenken wollten, wurde ich von einer Darstellung von einem segnenden Christus. Segnende Jesu-Christus-Figuren gibt es ganz viele und auch sind manche sehr bekannt. Ich habe mal schon mal einen mitgebracht. Vielleicht wisst ihr, wer das ist und wo der herkommt. Brasilien, ne? Rio de Janeiro. In Wirklichkeit ist er 30 Meter hoch, steht auf einem hohen Berg über der Stadt und ist praktisch das Wahrzeichen einer riesen Millionenstadt. Ja. Ja, mein Jesusbild ist aber geprägt von einer Darstellung in der Lutherkirche in der Osnabrücker Südstadt. Als ich 2 Jahre alt wurde, zogen meine Eltern nach Osnabrück und wir wohnten am Funkturm genau gegenüber da, wo Daniel und Mareike Lang heute wohnen. Aber die Häuser gab es damals noch nicht. Es war also Ödland, auch die Andreasgemeinde gab es an diesem Platz noch nicht. Es war Wiese, Bombentrichter, Müllhalden und wie gesagt, da haben wir mit meinen Freunden Drachen steigen lassen. Aber wir gehörten zur Lutherkirche und schon immer wieder gingen wir mit den Eltern zur Lutherkirche und schon unter den Kindergottesdienst zuerst. Und da hat mich doch diese Jesusdarstellung über dem Altar sehr beeindruckt. Ich habe mal ein paar Bilder von der Lutherkirche mitgebracht, von diesem segnenden Jesus. Er ist ein bisschen verschwommen, aber man arbeitet daran, eine Lichtanlage zu installieren, das den Jesus besonders hervorhebt. Ja, und wie gesagt, wir waren also oft da und auch in der Schulklasse mit der Schule, ging damals zur Rosenplatzschule, waren wir öfter in der Lutherkirche und irgendwann hatten wir mal eine Schularbeit aufbekommen zu malen, einen Besuch in der Kirche. Was daraus herausgekommen ist, möchte ich euch mal zeigen. Also das ist bestimmt 65 Jahre alt, das Bild ist. Also ganz genau weiß ich es nicht. Aber es ist auch historisch. Als ich das Bild wieder gefunden habe, habe ich mich amüsiert über die Lampen. Die gibt es nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und mir ist eingefallen, immer wenn es langweilig wurde, habe ich diese Lampen gezählt. Ja, also wie gesagt, Jugendstil, das ist sehr beeindruckend. Aber jetzt gucken wir uns mal wieder das Originalbild an. Ja, das ist, also wie gesagt, das hat mich beeindruckt und hat mich auch jetzt ein bisschen animiert, ein bisschen zu recherchieren, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht so viel darüber. Ja, und zwar zeigt dieses Bild die Himmelfahrt Jesu Christi. Ich habe es also immer andersrum gesehen. Ich habe es so gesehen, als Jesus kommt zu uns Menschen wie durch einen Zeittunnel aus der Ewigkeit, um uns Menschen nahe zu sein, um uns zu segnen und zu trösten. Aber zurück zum Künstler. Allgemein sind ja künstlerische Darstellungen und Kirchen, die haben die Aufgabe, also das Evangelium zu verstärken, zu verkündigen. Und zu der Lutherkirche noch mal ein paar Worte, die habe ich jetzt aus der Webseite abgeschrieben. Also 1909 wurde die Lutherkirche eingeweiht, also ist genauso alt wie unsere landeskirchliche Gemeinschaft. Das ist interessant. Und der Architekt war Karl Böhmermann und die Gestaltung der Apsis, also dieses Jesus, hat ein damals schon bekannter Künstler Hermann Schaper aus Hannover übernommen. Schaper war inzwischen recht bekannt durch die Mosaikdarstellungen bedeutender Kirchen. Unter anderem waren zu nennen der Aachener Dom und die Kaiser-Wilhelms-Gedächtniskirche in Berlin, beides Aufträge von Kaiser Wilhelm II. Inspiration für unsere Himmelfahrt fand Schaper in Mosaikbildern des frühen Mittelalters. Wichtig vor allem die Darstellung des Themas in einer Kirche in Rom und die Verklärung Christi im Katharinenkloster auf dem Sinai, beides aus dem 6. Jahrhundert. In Schapers Entwurf für die Lutherkirche ist Jesus Christus umgeben von einem Wolkenkranz, der den Blick in den Himmel freigibt. Er trägt eine festliche Toga, ein Kleidungsstück, das seiner Würde besonders unterstreicht. Ein Heiligenschein umgibt das Haupt, ein Kreuz ist darin eingeschrieben. Die Stellung der rechten Hand zitiert das genannte Mosaik in Rom, also ist abgekupfert. Auch wenn sich für Details Bezüge aus den alten Mosaiken finden, so ist Schapers Komposition selbst einzigartig. Nie zuvor ist ein Christus bei der Himmelfahrt mit so weit ausgebreiteten Armen dargestellt worden. In Rom und auf dem Sinai segnet Christus mit der rechten Hand, in der linken hält er eine Schriftrolle. Schapers Christus öffnet anstatt beide Hände in Richtung des Betrachters und zeigt seine Wundmale. Ein deutlicher Hinweis auf die Passion. Beide Hände zeigen den Segensgruß. Worum geht es in dem Bild? Ein Bibelwort aus Apostelgeschichte 1, Vers 11. Dieser Jesus, welcher von euch aufgenommen gen Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn gen Himmel fahren seht. Jesus tritt mit der Himmelfahrt seine Herrschaft über die Welt an. Mit ausgebreiteten Armen zeigt er ganz demonstrativ seine Kreuzigungswunden. Sein Heiligenschein trägt das Kreuzeszeichen. In dem Bild steckt somit die Geschichte Jesus von der Passion über die Auferstehung bis zur Himmelfahrt. Mit seinem Segen, ausgebreiteten Hände verdeutlicht Jesus, wer er ist. Drei ausgestreckte Finger der linken Hand weisen auf die Einigkeit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hin. Die zwei gekrümmten Finger zeigen, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Jesus nimmt Abschied von den Seinen, um ihnen vereint mit dem Vater und gegenwärtig im Heiligen Geist unvergleichlich nahe zu sein, näher zu sein als auf seinem irdischen Weg. Wir als christliche Gemeinde stehen unter seinem Segen. Wir haben Jesus Wort, das Wort Gott, das Wort, wir haben Jesu Wort, dass Gottes Geist bei uns ist. Er segnet, richten wir unser Leben an seinem Wort aus und gestalten wir diese Welt. Nun möchte ich auf den Segen ein bisschen näher eingehen. Was bedeutet Segen und was bewirkt Segen? In der griechischen Originalsprache der Bibel bedeutet das Wort Segen, jemandem Gutes zusprechen. Da spricht jemand gute Worte über mich aus oder in mein Leben hinein. Und das sind nicht nur leere Worte, sondern welche, die eine Wirkung haben, die mir Kraft geben, mich anfeuern, mir gut tun. Worte, die das bewirken, was sie aussprechen. In der Bibel ist es meist Gott, der segnet. Bereits am Tag der Schöpfung sieht er die Menschen an und sagt, sehr gut. Schon das ist ein Wort des Segens. Und dann schließt er es ausdrücklich an. Und Gott segnete sie. Und dieser Segen ist in der Bibel, wie alle Worte Gottes, nicht nur leeres Gerede, sondern bedeutet Gesundheit, Nahrung, Wohlergehen, Frieden. Solchen handfesten Segen spricht Gott durch die ganze Bibel hindurch Menschen zu. Besonders bekannt ist der Segen, den die Priester im alten Israel, aber auch Pfarrer heute und wir auch hier immer wieder am Ende eines Gottesdienstes mit erhobenen Händen über die Menschen aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir seinen Blick freundlich zu und gebe dir Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten, ist ein bisschen schwieriges Deutsch, aber es heißt eigentlich nichts anderes als Gottes liebevolle Zuwendung zu uns Menschen. Es ist ein Gott, der uns sieht hier. Und dieses Segenswort ist übrigens auch das älteste Stück der Bibel, das heute noch erhalten ist. Es wurde 1979 bei Ausgrabung in Jerusalem in einem alten Grab aus dem 8. Jahrhundert vor Christus gefunden. Der Segensspruch war auf einem kleinen, zusammengerollten Stück Silber eingraviert. Ein schönes Bild dafür, wie wertvoll solche Worte sind und wie sie uns im Leben, aber auch im Sterben begleiten können. Segen kann man aber nicht nur empfangen, sondern auch weitergeben. In der Bibel etwa legen Väter ihre Kinder die Hände auf und segnen sie. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele, wie Väter Kinder segnen. Vom Abraham, den Urvater Israel, gibt es viele Segensgeschichten. Abraham hatte einen Sohn, Isaak. Wir kennen die dramatischen Geschichten mit Abraham, wie er zu dem Isaak dann gekommen ist. Isaak und Rebekka hatten zwei Söhne, kennen wir auch alle, Esau und Jakob. Jakob betrübt mit seiner Mutter Rebekka, Esau und seinem Vater auf eine gemeine Art und Weise und nimmt seinem Bruder den Segen des Erstgeborenen. Sie waren Zwillinge, aber Esau ist ein bisschen eher gewesen. Der Segen bestimmt die Nachfolge, das Erbe des Vaters und beauftragt den Gesegneten mit der Weiterführung und Leitung des Volkes. Als der Betrug auffliegt, tobt Isaak vor Wut und Enttäuschung. Aber er sagt, der Segen gilt, ich mache nichts rückgängig. Jakob ist der Gesegnete und führt die Heilsgeschichte, die bei Abraham begonnen hat, weiter, bis zur nächsten Generation. Jakob muss fliehen vor seinem Bruder Esau, weil er seine Rache fürchtet und sein Leben in Gefahr ist. Sein Vater, von dem er den Segen erschlichen hat, erneuert den Segen und schickt ihn nach Mesopotamien zum Bruder seiner Frau, Rebekka, zu seinem Onkel Laban, um eine Frau zu finden und um vor Esau in Sicherheit zu sein, bis die Wut von Esau verflogen ist. Der Onkel Laban ist aber ein ausgekochtes, listiges Schlitzohr. Sein Name Laban wurde zum Synonym für langes, nichtssagendes Reden, also rumlabern. Man kann sich vorstellen, wie er. Also 7 Jahre musste für Laban arbeiten, für seine große Liebe Rahel. Aber als er nach der Hochzeitsnacht dann aufwachte, liegt die Lea, die ältere Schwester von Rahel, neben ihm. Und Laban redet so lange, bis er weitere 7 Jahre um die Rahel arbeitet. Jakob ist tüchtig, der Besitz von Laban wird immer größer durch seinen großen Einsatz. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil er ihn so gerne an sich fesselt. Nach vielen Jahren mit 2 Frauen, Lea und Rahel, 11 Söhnen und einer riesigen Herde, geht er zurück in sein Heimatland, ohne sich von Laban zu verabschieden, eine heimliche Flucht. Wer mehr wissen will, ich verliere mich gerne in diese schönen alten Geschichten, liest nach im 1. Mosebuch. Also Jakob fürchtet sich immer noch vor Esau und Esau kommt ihm entgegen mit 400 Soldaten. Da ereignet sich die Segnung am Jabbok. Er kämpft mit einem Engel Gottes die ganze Nacht um sein Leben. Er wird an der Hüfte verwundet, aber er hält den Engel fest. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich möchte jetzt ein Kalenderblatt lesen, weil das haben wir vor 4 Wochen ungefähr in Kalender gelesen und die Erklärung ist auch sehr gut. Jetzt geht es um alles. Jakob kämpft nicht mit seinem Bruder um den väterlichen Segen, den er erschwindelt hat. Er kämpft nicht mit seinem Onkel Laban, der mindestens so listig ist wie er selber. Er kämpft mit Gott. Was für eine furchtbare Erfahrung. Gott, seine einzige Zuflucht, begegnet ihn als Feind in der Einsamkeit am Fluss. Das ist die schlimmste Anfechtung seines Glaubens. An der Hüfte und am Glauben wird Jakob zu tief verletzt. Aber er weiß, dass Gott mehr für ihn hat als Anfechtung, Zweifel und Tod. Nur er kann ihn jetzt segnen und ihm wirkliches Leben schenken. Gott lässt sich tatsächlich überwinden. Er segnet ihn auch mit einem neuen Namen. Nicht mehr Jakob, der Betrüger soll er heißen, sondern Israel, weil er mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen hat. Ihm geht die Sonne auf, das Zweifeln zum Glauben gehört daran, erinnert ihn und uns die beschädigte Hüfte. Nur zur Vollendung, also die angstvolle Begegnung mit Esau wird zum Freudensfest. Esau hat seinem Bruder vergeben, sie umarmen sich und Esau freut sich über die große Familie, die Jakob mitbringt. Und so geht diese Heilsgeschichte immer weiter. Jakob hatte dann 11 Söhne Und Josef wurde von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten. Die Geschichte kennen wir dann auch, wie sie ausgegangen ist. Alle diese Geschichten und die Segnungen führen aber eigentlich zu Jesus Christus im Neuen Testament. Wir sehen auf Jesus in der Lutherkirche die ausgebreiteten Arme, die Narben vom Kreuz, seine Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft zu uns Menschen auf Erden. Mit Jesus kommt Gott zu uns, um Vergebung zu schenken. Vergebung ermöglicht Versöhnung. Versöhnung mit Gott schenkt Leben in Ewigkeit. Wie Jesus Menschen begegnet im Neuen Testament, kann man eigentlich nicht besser erklären, als einfach zu zitieren. Ich habe Brigitte mal gebeten, dass sie uns 4 Stellen vorliest, wo Jesus Menschen begegnet.
Die erste ist Jesus und die Kinder. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen: Lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus heilt einen Blinden. Dann, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte: Was ist denn los? Die Leute sagten zu ihm: Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an: Sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte: Bringt ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn: Was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen, er folgte Jesus und rühmte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Jesus und Zachäus. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch, dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der stieg sofort vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: Er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wenn ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es 4-fach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und noch eine: Jesus am Kreuz. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Ja, woher kommt die Kraft? Aus dem Segen. Manchmal sind wir Menschen so ein bisschen verächtlich und sagen, Worte sind wie Schall und Rauch. Aber dieser Satz stimmt nur, wenn Wahrheit und Liebe fehlen. Gottes Wort, Jesus Worte sind anders, sie haben Bestand. Gott spricht mit Jesus und es entsteht die Schöpfung, die Menschen. Jesus spricht und Menschen werden gesund. Jesus spricht und Menschen verändern ihr Leben zum Besseren. Jesus spricht und er schenkt Leben. Wir können gesegnet werden, aber wir können auch Segen weitergeben. Jesus hat uns dazu aufgefordert. Segen ist wie ein Geschenk, das man gleichzeitig empfangen und weitergeben kann. Ein gutes, mutmachendes Wort zusprechen, ein Bibelwort oder ein Wort, die uns Kraft schenken, verhallen nicht wie Schall und Rauch, sondern haben Bestand und entwickeln eine große Kraft in uns. Amen.